spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und willkommen zu der zweiten Folge von Watch the Skies. Wir sind quasi zurück mit einem nächsten Science-Fiction-Film und wieder an meiner Seite zum einen der Jacko. Hallo Jacko.
Hallo.
Und Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallo.
Genau, wir haben tatsächlich relativ schnell einen zweiten Film gefunden gehabt. Terminabsprache war jetzt nochmal ein bisschen schwierig, aber wir haben es tatsächlich trotzdem fast in einer 2-Wochen-Frist geschafft. Das Problem ist, dass die erste Folge noch gar nicht online ist. Das heißt, wenn ihr irgendwann hier die erste Folge hören werdet, dann, naja, also auf jeden Fall kommt es irgendwann und auch die zweite Folge kommt dann raus. Und wir haben einen Film ausgesucht, den ich vorgeschlagen habe. Und zwar haben wir uns rausgesucht Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Und ich bin sehr gespannt, was ihr beide sagen werdet, weil für mich ist das einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme, zumindest aus dieser 70er-Ära. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Ich werde euch nachher auch sagen, warum das so ist. Genau, aber wie ihr das schon kennt aus der ersten Folge heraus, wir picken uns einen Film, der vielleicht auch so ein bisschen, ja, nicht unbekannt ist, aber unbekannter vielleicht. Aber wir haben uns auch schon vorgenommen, das nächste Mal einen Film rauszusuchen, der deutlich bekannter ist. Vielleicht verraten wir ihn am Ende oder auch nicht, aber ihr werdet es ja dann irgendwann hören tatsächlich. Aber da haben wir uns auf jeden Fall was Besonderes ausgesucht. Genau, aber erstmal tatsächlich zurück in die 70er Jahre zu einem Film basierend auf einem Buch von Michael Crichton. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Crichton?
Crichton, ja, genau.
Ich glaube, da existieren so viele Fassungen, ich weiß es gar nicht. Ich sag Crichton, aber von mir aus.
Egal, okay. Genau, den kennt ihr von unter anderem von Westworld oder halt auch als Drehbuchautor von Jurassic Park. Und der hat tatsächlich auch dieses Buch dazu geschrieben und die Verfilmung basiert darauf. Und er war auch bei dem Film beteiligt als Drehbuchautor. Und Regie übernahm damals Robert Wise. Den kennen viele vielleicht von als Regisseur von West Side Story, von Star Trek, den ersten Film. Und eher unbekannt, aber ich mag den sehr gerne, den Film Kanonenboot am Yangtze-Kiang. Aber der hat noch deutlich mehr Filme gemacht, das nur so ein bisschen am Rande.
Genau. Also bis das Blut gefriert hat der gemacht. Einer der besten Haunted House-Filme.
Das stimmt.
Hat er nicht auch The Day the Earth Stood Still gemacht?
Stimmt.
Stimmt, ich glaube. Ne? Stimmt, ich glaube. Ja.
Das siehste.
Genau. Mag mir jemand von euch beiden mal ganz kurz vorstellen, worum es in dem Film denn überhaupt geht?
Das kann ich mal wieder machen.
Und dann mach du das mal.
Okay, in einer kleinen Stadt in New Mexico geht eine Raumsonde nieder. Das hat zur Folge, dass erst die Bewohnerinnen und schließlich auch noch Militärangehörige sterben. Der exakte Grund ist erstmal gar nicht so klar. Und um eben herauszufinden, was genau für die Tode verantwortlich ist, wird ein vierköpfiges Team aus renommierten Wissenschaftlerinnen zusammengetrommelt, die sich eben der Sache annehmen sollen. Dafür begeben sie sich in ein unterirdisches Forschungslabor, um dort in sicherer Isolation mit den Untersuchungen zu beginnen. Und dann ist halt die Frage so, hat die Raumsonde womöglich etwas bis dato Unbekanntes aus dem All mitgebracht oder was ist da los?
Genau, spannend auf jeden Fall. Wir werden gleich noch so ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen und natürlich auch was zum Genre der Science-Fiction-Filme der 70er. Aber vielleicht erstmal, um das so ein bisschen einzusortieren, was ist denn unser Verhältnis tatsächlich zum Film? Ich habe es jetzt schon verraten. Ich mag den Film sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt, und habe ihn schon oft geguckt und habe ihn auch mit Freude jetzt nochmal geguckt in Vorbereitung zum Podcast. Aber wie sieht denn das bei euch aus? Jacko, fang doch mal an.
Ich habe ihn tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gesehen, was eine ziemliche Schande ist, denn ich habe den bestimmt seit 4 Jahren im Regal stehen oder so. Das war halt mal so eine Multi-Buy-Aktion bei einem großen Online-Händler, den wir hier nicht nennen werden. Und dann halt mal so mitgekauft, weil den Titel, klar, den kennt man. So, ich weiß auch, dass das ein großer Klassiker des Genres und so weiter und so fort. Und ja, dann stand er da im Regal und was immer ich mal irgendwie gedacht habe, was gucken wir denn heute mal, suchst du dir mal so 2, 3 Filme raus, da war der Gefühl 10-mal bei und 10-mal hast du dich dann doch für einen anderen entschieden. Das ist ja manchmal so. Deswegen fand ich es auch toll, dass der jetzt dran ist, weil dann habe ich auch mal einen Grund, den wirklich zu gucken.
Hast ihn endlich mal aufgemacht und abgehakt, genau.
Ja, eben. Ne, ist der Pile of Shame so ein ganz kleines Stück kleiner geworden. Ich bin total gefreut, den zu gucken. Wie ich den fand, können wir gleich sagen. Aber das ist so meine total unspektakuläre Geschichte zu dem Film.
Okay, Ding Dong.
Ja, das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gesehen. Da hatte ich halt angefangen, einfach allgemein aus dem Horrorbereich und aus dem Science-Fiction-Bereich so ein bisschen zu komplettieren, so ein bisschen Sachen nachzuholen, die mir bis dato irgendwie ja einfach nicht über den Weg gelaufen sind. Von denen ich zwar wusste, dass es sie gibt, aber irgendwie, so wie Jaco halt sagt, ne, weißt, dass es gibt, besitzt es vielleicht, aber du guckst es irgendwie aus irgendeinem Grund doch nicht. Und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und er hat mir, so viel sage ich schon mal, etwas besser gefallen. Was immer das auch heißt.
Bin ich immer sehr gespannt. Genau, vielleicht dann, bevor wir jetzt richtig einsteigen zum Film, vielleicht so zur Einsortierung. Wir schreiben halt wirklich das Jahr 1971 und da ist halt vorher, 2 Jahre vorher, was ganz Besonderes tatsächlich passiert, und zwar die Mondlandung. Wir hatten in den 60ern, wir hatten das ja schon mal angesprochen gehabt, so ganz viele Science-Fiction-Filme, abseits von so Godzilla-Sachen, die auch tatsächlich viel mit All zu tun haben. Und nach der Mondlandung war es so, dass ein wenig die Wirklichkeit, die Realität dieses Science-Fiction-Genre eingeholt hat. Also wir hatten tatsächlich dann Menschen auf dem Mond, ne? Wir hatten Raumsonde, wir haben allen Pipapo. Und das hat dazu geführt, unter anderem, dass nicht mehr so sehr auf das Science-Fiction-Genre in den 70er Jahren geguckt wurde, an vielen Stellen tatsächlich, nicht so wie in den 50ern und auch in den 60ern noch, sondern das wurde so ein bisschen in die Schublade gepackt. Hinzugekommen ist, dass wir in der Zeit auch über das New Hollywood reden, das heißt, es gab eine Krise im großen Studiosystem, eher kleinere Filme, ne, französische Kino kam dazu beispielsweise, starke Konkurrenz auch international. Da hat sich viel, viel getan, viel verändert und die Genres waren andere eher, wo ein Fokus drauf gelegt worden ist. Und die großen Studios haben dann eher bei so teureren Science-Fiction-Filmen gesagt, nee, lass uns das mal lieber nicht machen und schieben. Das Einzige, was wir da so sehr im Vordergrund hatten, war die Planet der Affen-Reihe. Die habe ich alle geguckt. Die sind auch alle, der erste ist großartig, danach wird es immer schwieriger. Hat aber auch einen gewissen Zeitgeist tatsächlich. Und wenn man dann noch so ein bisschen reinschaut in die 70er, dann haben wir gar nicht so viele große Science-Fiction-Werke. Wir haben noch 72 Solaris, wir haben Clockwork Orange, wenn man den so ein bisschen als Dystopie mit reinnehmen möchte, auch aus dem Zeitraum. Wir haben noch Lautlos im Weltraum, der auch tatsächlich großartig ist. Der würde sich hier auch, glaube ich, gut eignen, tatsächlich den mal hier reinzunehmen, fällt mir gerade ein. Und wir hatten dann noch Jahr 2022, die überleben wollen, so als ja, ökonomische, eine ökologische eher Kritik tatsächlich, 1973 noch. Und dann haben wir erst Ende der 70er so eine Art Comeback und Renaissance mit so 2 gewissen Filmen, die eigentlich, glaube ich, alle kennen, zumindest vom Namen her. Wir haben nämlich einmal Star Wars 1977 und Alien 1979. Und gerade, finde ich, Alien hat so dieses Genre dann auch in die Moderne katapultiert, so wie wir heute auch Science-Fiction-Filme so ein bisschen auch kennen und wahrnehmen, hat der so die Türen geöffnet. Genau, das so ein bisschen zu den 70ern tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr noch Ergänzungen habt.
Also ich würde vielleicht noch sagen, dass diese Veränderung Science-Fiction-Kino auch sicherlich was so mit dem generellen gesellschaftlichen Wandel zu tun hat. Also New Hollywood, klar, ist ja auch ein Resultat daraus, aber es war eben damals Zeit des Vietnamkrieges und da war ja auch so ein gewisses Umdenken einfach auch, also dass die man generell kritischer auch gegenüber der Regierung war und so ein bisschen so dieses Paranoide, will ich gar nicht sagen, aber man hat sehr viele Sachen hinterfragt und das Science-Fiction-Kino hat es dem ja auch so ein bisschen angepasst. Also es war halt nicht mehr viel im Weltall, sondern vieles spielte in einer eher dystopischen Zukunft oder es ging mehr oder weniger darum, wie sich die Menschheit so ein bisschen selber zugrunde richtet. Also so Filme eben wie Soylent Green oder auch der Omega-Mann, den hast du gar nicht erwähnt gehabt, der geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und das spiegelt, finde ich, auch dieser Film relativ gut wider. Auch dieser ja, bewusste Realismusbezug, den der hat.
Ja.
Ja, also ich verbinde für mich immer so dieses 70er-Jahre-Science-Fiction-Kino so mit einem gesteigerten Maß an sozialer, gesellschaftlicher Umweltkritik mit ökologischen Aspekten. Es ist ja auch diese Filme, die wir gerade genannt hatten, die beinhalten das ja alle. Wir haben auch noch sowas wie Damnation Alley oder A Boy and His Dog oder Phase 4, die ja auch alle aus den 70ern sind, wo ja ebenfalls so eine dystopische Szenerie aufgebaut wird, ne?
Ja, und gerade bei Phase 4 finde ich, der hat große Ähnlichkeiten zu dem, auch vom Erzählerischen her. Oder wie der unterteilt ist in dieser Akte. Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Genau. Den mag ich übrigens auch. So am Rande.
Der ist hervorragend, hervorragend. Ein Meisterwerk, wie ich finde.
Gut, dann steigen wir doch tatsächlich zum Film ein oder in den Film ein. Er wurde lange Zeit oder wird tatsächlich immer noch als einer der realistischsten Science-Fiction-Filme, was so wissenschaftliche Standards tatsächlich betrifft, betitelt. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich drauf, warum das so ist. Er war an manchen Stellen scheiße teuer, das kann ich schon mal sagen, so ein bisschen als Wissenswertes. Es gibt so eine Darstellung des Organismus, wir kommen gleich darauf, ne? Also es wird halt alles untersucht, was das so ist und so. Und alleine diese eine Szene, die man nachher sieht, am Computer generiert quasi, kostete 250.000 US-Dollar. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und auch die Anlage, die wir im Film ja bekommen, so als großes Setpiece, was relativ durchgehend auch gebaut worden ist, kostete damals 300.000 US-Dollar. Das war eines der größten Setpieces oder ist es immer noch, die es so gab, tatsächlich. Genau, aber ja. Aber lass uns mal einfach dann in den Film einsteigen. Vielleicht möchte jemand von euch anfangen und einfach mal so ein bisschen was erzählen, wie er den Film empfand. Jaco, vielleicht du, weil du hast ihn ja jetzt das erste Mal gesehen. Das wäre, glaube ich, nochmal die interessanteste Perspektive.
Okay. Gerade der Einstieg, da hatte mich der Film relativ schnell. Also ich versuche jetzt natürlich relativ wenig zu spoilern und so weiter. Mhm. Aber was man ja verraten kann, es beginnt ja im Prinzip in der Wüste von New Mexico und in einem kleinen Kaff dort, so um die 100 Einwohner vielleicht, oder so, ich glaube, die genaue Zahl wird mal genannt, ist eine Sonde der US-Regierung, glaube ich, runtergekommen. Genau. Und die Vorkommnisse dort sollen untersucht werden. Man stellt fest, dass alle Einwohner mehr oder weniger gestorben sind. Und man muss jetzt erstmal feststellen, also ist klar, dass es mit dieser Sonde irgendwie zu tun hat, aber was ist dort passiert? Und die Regierung schickt dort eben Soldaten hin, beziehungsweise später dann auch Wissenschaftler, um eben mal rauszufinden, was passiert ist. Und ja, jetzt, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt spoilern darf oder nicht, oder hier an diesem Punkt soll. Aber gerade dieser Einstieg hat mich halt sehr gecatcht, weil es wirklich etwas sehr Beklemmendes hat, dieses sehr gespenstische Szenario am Anfang. Und ich finde, der Film scheut sich da auch nicht, auch Sachen zu zeigen, die relativ unangenehm sind. Also man sieht zum Beispiel auch tote Kinder. Das wird ja in solchen Filmen nicht so gerne gemacht normalerweise. Und es hat da schon einen sehr, sehr realistischen Anstrich, was auch aufgrund der Inszenierung ist. Und da wird auch schon viel mit Splitscreen gearbeitet, mit Bild im Bild, was, finde ich, einen tollen Effekt hat. Also ich mag sowas sowieso gerne, aber wenn es auch einen Sinn erfüllt. Und hier, finde ich, hat das einen sehr, sehr großen Effekt darauf, wie das wirkt und was es für einen Eindruck macht. Und ich sag mal so, der Film geht ja relativ lange, 130 Minuten. Heutzutage ist das nix, aber damals war das halt schon eine Hausnummer. Mhm. Und so die ersten, ich würde mal sagen, 90 Minuten vielleicht, war ich komplett in diesem Film drin. Der hatte nämlich voll, obwohl er irgendwann auch relativ schnell beginnt, eine sehr langsame Schiene, sage ich mal, zu fahren, weil er sehr, sehr viel erklärt, auch erklären muss. Und das hat mir aber bis dato sehr gut gefallen. Irgendwann verliert er mich damit so ein bisschen, weil er sich irgendwie genötigt fühlt, sehr korrekt zu sein, wissenschaftlich, glaube ich. Ich glaube, das ist auch noch so eine Krankheit von Michael Crichton generell, was zumindest der Herr Kühne gesagt hat, unserem Trashcast, der aktuell ist, da hatten wir auch zwei Michael Crichton-Filme, und der hat sehr viel von ihm gelesen und hat auch gesagt, dass der wohl sehr, sehr viel immer recherchiert für seine Bücher, um eben möglichst wissenschaftlich korrekt zu sein. Das ist ja schon mal aller Ehren wert, aber er sich so ein bisschen dann immer darin verliert, dass alles bis ins Detail zu erklären. Und ich finde, das ist auch für mich am Ende ein Problem bei diesem Film. Weil er dem aus meiner Sicht hat irgendwann so diesen, ich will nicht sagen Unterhaltungswert, aber so diesen Thriller-Aspekt auch ein bisschen sehr hinten anstellt. Mhm. Also jetzt mal eine Kurzfassung mal zu dem Film.
Okay. Ding Dong?
Ich bin da eigentlich gar nicht so weit von Jaco entfernt. Ich meine, der Film beginnt ja, der Film suggeriert uns ja, dass es wahre Begebenheiten sind. Ne? Wir kriegen am Anfang so eine Texteinblendung, ach, diese Geschehnisse dürfen wir jetzt veröffentlichen. Ne? Allgemein ist dieser Film so, ich sag mal, nüchtern, unterkühlt, steril inszeniert und hat so einen pseudodokumentarischen Charakter. Ne? Wir haben auch immer wieder Ort- und Zeiteinblendungen, so minutiöse. Wir haben Bilder aus der Flugzeugkamera, wir haben so Close-ups auf den Briefbogen einer tippenden Schreibmaschine. Und einfach dieser Aspekt der Science ist in diesem Film halt sehr, sehr präsent im Vergleich zu dem der Fiction, was ja bei den meisten Science-Fiction-Filmen doch so im Vordergrund steht. Ne? Und das ist schon sehr interessant, so mit anzusehen, ob das dann, wie soll ich sagen, so den super Unterhaltungswert hat, stell ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ne?
Genau, ich steig da mal ein so. Genau, ich mag solche Filme, die tatsächlich diesen ja pseudodokumentarischen Stil haben, die aber gleichzeitig versuchen, damit so was zu erzählen. Und ihr habt das schon richtig beschrieben, was der Film ja gut schafft, ist so eine Atmosphäre von Anfang an zu erschaffen, die eine sehr krasse Bedrohlichkeit darstellt. Ne? Dieser Ort ist irgendwie ausgestorben, es ist unklar, was ist es jetzt tatsächlich? Gut, im Originaltitel wird schon sehr, sehr darauf doppeldeutig hingewiesen, dass es ein Bakterienstamm sein könnte. Ne, die werden dann eher schon abgeholt, wenn die ins Kino gegangen sind. Das war in Deutschland mit dem Titel natürlich ein bisschen anders. Und du hast dann so diese ganzen kleinen Puzzleteile. Und wo ich immer geflasht bin, weil die holen ja dann diese ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raus aus ihrem privaten Leben mit Operation Steppenbrand. Darum geht's ja, ne? Und ich glaube, sowas gibt's tatsächlich. Dann fahren die da hin und werden quasi dann nachts da irgendwo rausgeholt und was ist denn hier und Verschwörung und wieso machst du da mit und wieso musst du da mitgehen und sowas alles. Und das packt mich immer. Ich hab da ein weiteres Beispiel aus der Moderne eher aus Science-Fiction-Filme und zwar Shin Godzilla. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der hat den müsst ihr sehen. Der hat auch so eine Art, dass er quasi ja Godzilla darstellt. Da gibt's auch mehr Action als in Andromeda, so ist es nicht, ne? Aber der versucht auch ganz, ganz viel über, in dem Fall politische und wissenschaftliche Diskurse, so Dinge zu erzählen. Und das versucht der Film ja auch, ne? Es gibt ja dann auch quasi später die Überlegung, dieses ganze Gebiet quasi atomar auszurotten, aber können sie nicht machen, weil es gibt ja den Atomwaffensperrvertrag mit Russland, ne, kannst du keine Atombombe in der Atmosphäre zünden, das muss erst dann quasi verhandelt werden. Das sind so Kleinigkeiten, die mich abholen. Das muss natürlich nicht für andere gelten, die in diesem Bereich unterwegs sind, aber irgendwie mochte ich das tatsächlich immer. Ich glaube, wenn du den aus dem Aspekt heraus guckst, dass du dann denkst, okay, da geht's jetzt richtig zur Sache und wir haben da irgendwie so Science-Fiction, Action oder sonstiges drin. Und das ist er halt. Er ist halt vielen Stellen sehr, sehr nüchtern, sehr sachlich, vielleicht auch ein bisschen distanziert. Das macht sich leider, und das muss man natürlich auch bedenken, auch an den Figuren deutlich. Ne? Zwar kriegen wir am Anfang von den Figuren so ein bisschen so die Hintergründe und das private Leben spendiert an manchen Stellen, aber danach arbeiten die halt nur noch. Das ist das Einzige, was wir von denen halt noch sehen. So, die, ne? Boah, ja, ich habe hier 18 Stunden durchgearbeitet, ja.
Ja, kennst du ja, ne? Ja, also nochmal, mich stört ja auch nicht gar nicht dieses Nüchterne oder dieses wenig actionorientiert, also ganz und gar nicht. Mein Problem ist halt eher, auch wirklich dann eher im letzten Drittel des Films, dass ich auch. Ich sag mal so, die sind da, wie du schon sagst, die ganze Zeit im Durcharbeiten und wollen zum Beispiel auch heraus, ich fand auch so ein paar logische Dinge nicht so nachvollziehbar. Also obwohl der sehr bemüht ist, alles sehr realistisch zu machen. Die sind da halt ewig am Forschen, was ist es denn, was haben zum Beispiel diese beiden Überlebenden? Da gibt es ja zwei Überlebende im Dorf, einen alten Mann, sage ich mal, und ein kleines Baby. Und das sind die einzigen, die halt nicht von diesem Virus, nenne ich es jetzt mal, dahingerafft wird. Und die wissen halt nicht, warum die beiden, was macht die Immun und forschen da ewig dran rum. Und ich will jetzt nicht verraten, was das Rätsels Lösung ist. Aber das war mir, jetzt halt ehrlich, das war mir nach 5 Stunden klar, weil man muss sich mal gucken, woran die Leute gestorben sind. Untersuch doch mal das als erstes. Da haben die ewig gebraucht, um darauf zu kommen. Da habe ich mich gefragt, ehrlich, war das jetzt so weit hergeholt, dass man da mal zuerst guckt? Und es waren halt so Kleinigkeiten. Ich finde, der hält sich halt viel mit dieser Erläuterung von Dingen auf und vergisst so die Basics eines Spannungsfilms am Ende so ein bisschen. Mhm. Also ich fand den Anfang super, auch wenn die diese Basis vorstellen mit diesen 5 Ebenen, die genau erklären, was passiert da, wie funktioniert dieses Sicherheitssystem, was ja natürlich irgendwann eine große Rolle spielen wird. Ist ja klar, wenn sie es so erklären, so, ne, wenn wir diesen Schlüssel reinstecken, in 5 Minuten geht die ganze Bude hoch, aber nur sie wird halt einer ausgewählt, der halt nicht verheiratet ist, keine Kinder, weil man denkt, ja, der entscheidet am rationalsten. Du kannst halt mit deinem Sicherheits-Key da irgendwie auf jeder Ebene an gewissen Punkten das unterbrechen. Ja, und die sind leider noch inaktiv, da geht's nicht. Also du weißt ja dann schon, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Mhm. Und gerade diesen Part, ich sag mal, diesen Showdown, den finde ich so wahnsinnig unspektakulär, eigentlich für das, was er sein könnte. Es wird ja gut aufgebaut, aber ich finde, es wird nicht gut, also nicht entsprechend aufgelöst. Und das fand ich sehr enttäuschend, muss ich sagen, für das, was der Film dir 100 Minuten super aufbaut eigentlich.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil es gibt ja noch eine andere Person, die quasi so ein bisschen Foreshadowing hat, weil eine von den Wissenschaftlerinnen hat so ein bisschen so diesen, wenn sie rotes Licht sieht, was flackert beispielsweise. Ne?
Exakt.
Und du weißt halt von Anfang an, wenn das mal aufgemacht wird, am ersten Moment so, ah, okay, das wird irgendwann nochmal Thema sein, tatsächlich.
Das ist gar nicht so wichtig am Ende. Es ist so ein ganz kurzes Ding und dann, bup, ja, dafür dieser ganze, also dafür benutzt man das, fand ich zu wenig.
Ja. Genau, und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Finale und das Ende, dann das läuft ja auch so ein bisschen aus, ne? Und alles, Überraschung, alles ist nachher wieder gut. Also das können wir ja auch verraten, die Welt geht halt nicht unter. vielleicht kann man da auch so ein bisschen sagen, dass nachher die Begründung, wie sie es schaffen, auch vielleicht ein bisschen flach ist. Ist vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz, bis dahin vielleicht, ne, ist es halt wirklich gut aufgebaut und gut erzählt. Und wir haben ja vorhin auch gesagt gehabt, dass diese Set, die da gebaut worden sind, diese Anlage für Flächenbrand, ne, ich finde das großartig gemacht, ne, auch vom Stil her, für diese Zeit tatsächlich auch. Das schafft auch dem Film etwas Mutiges, finde ich, an vielen Stellen. Ne, hast ja auch vorhin gesagt, Jagun, mit den Leichen auch am Anfang und sowas.
Ja, also keine Einwände. Ich finde, der Aufbau, die ersten 90, 100 Minuten bin ich voll dabei. Topfilm. Ja. Bis dahin. Und ich finde, der verliert sich dann so sehr in dieser Erklärungswust, dieser Notwendigkeit, die ich gar nicht so sehe, in dieser Detailversessenheit, ab einem gewissen Punkt. Und dann ist er relativ schnell vorbei auf all die möglichst, es wäre dann die unspektakulärste Weise, die geht, aber bleibt da weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und es war so plötzlich irgendwie. Also für das Verhältnis, wie lange der Film geht, finde ich dieses ganze Finale sehr kurz, sehr knapp. Und auf einmal ist vorbei, ich dachte, das war's jetzt. Also schade eigentlich.
Vielleicht ist ja noch das Geld ausgegangen.
Kann auch sein.
Ich möchte gerne noch zwei Aspekte mal ganz kurz aufmachen. Das eine ist, das, was du auch schon mal angesprochen hattest, Jaco, mit der Inszenierung von den Effekten her. Weil es gibt an manchen Stellen, muss dazu erklären, ne, dieses Virus, nennen wir es jetzt einfach mal, führt dazu, dass sich das Blut im Pulver, also komplett gerinnt quasi. Das fand ich sehr cool. Und auch sehr cool dargestellt, ehrlich gesagt. Und was wir vorhin auch besprochen haben, möchte ich nochmal aufmachen mit dieser 70er Jahre. Ne? Das von wegen Skepsis beispielsweise gegenüber der Regierung und sowas alles. Und das schafft der Film vielleicht auch so ein bisschen als ironische Note manchmal an manchen Stellen. Weil wenn die da zu dieser Anlage fahren, dann fahren die ja auch durch die Wüste. Und dann wird dann gesagt, sag mal, sind wir hier überhaupt richtig? Das ist ja so ein Schotterweg. Ja, den haben wir halt für, ich weiß es gar nicht, 30.000 US-Dollar oder sowas, haben wir den so gemacht, damit er aussieht wie ein Schotterweg. Und wo landen sie dann? Bei einer Anlage des Landwirtschaftsministeriums oberirdisch als Tarnung. Und das ist ja auch etwas, was heute quasi so aus dem Ärmel geschüttelt werden würde, ne? So von wegen, ja, das ist halt so, ne? Darunter ist halt eine Riesenanlage. Das fand ich halt echt cool gemacht. Also der hat auch so manchmal so kleine humorvolle Spitzen drin, ja.
Absolut. Dazu fällt mir am Anfang, gibt es eine ähnliche Szene. Ich glaube, als der erste Wissenschaftler dann von so einer Party von zu Hause abgeholt wird und die Frau noch so instruiert wird, ja, da sprechen wir jetzt aber nicht drüber von den Leuten, die ihn abholen, und sie greift natürlich gleich zum Telefon und will irgendwo anrufen Und dann ist scheinbar irgendwer zwischengeschaltet und sagt, ja, ich verbinde Sie jetzt nicht. Also sinngemäß, legen Sie mal bitte auf, das ist Regierungssache. Schönen Abend noch. So
genau.
Auch, ja, genau so läuft das. Ne? Also da weißt du auch, okay, Big Brother is watching you, ne? Aber alles gut. Ne? Aber keine Dummheiten machen. Wir sehen und hören das.
Ja, also ich glaube, ne, also das, was wir schon gesagt haben mit diesem Realismus und mit dem wissenschaftlichen Aspekt, das findet man ja an vielen Stellen. Sogar wenn sie die Anlage aufmachen, ne, dann wird einem vorgestellt, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel Exposition, das kann ich ja nachvollziehen. Da wird dann aufgemacht.
Ich finde die Exposition gar nicht mal. Ich finde, das ist super, wie sie die Anlage vorstellen. Das musst du machen. Mhm. Weil sonst weißt du ja, wo sind die da, was machen die da? Das finde ich total gut, wie sie das alles erklären.
Weil das,
da würde man irgendwann aufhören müssen, würde man erklären vielleicht. Ja.
Das stimmt. Weil da zeigen sie ja diese fünf Level, ne? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das farblich auch unterschieden, weil das hat sich dann rausgestellt in der psychologischen Analyse, dass das besser ist und sowas. Sowas mag ich halt, ne? Und basierend auf dem Stand der 70er Jahre war das, glaube ich, auch alles gut recherchiert. Also, ne?
Definitiv. Ne? Und das ist auch heute noch so. Du arbeitest heute ja noch viel mit Farbpsychologie. Das ist einfach so, ne? Wie Flure irgendwo gestrichen werden oder was weiß ich, gerade in gewissen Bereichen. Das ist heute noch so gemacht, ne?
Ja.
Ist einfach so. Funktioniert ja auch, ist ja nachgewiesen.
Wie fandet ihr denn das mit den Figuren eigentlich? War das bei euch ein Problem? Ich meine, wir hatten ja bei Formicula schon gesagt gehabt, ne, da wird ja auch so ein Ensemble reingeschmissen, wo wir eher keinen Hauptprotagonisten haben, keinen Helden haben. Und ich finde, das ähnelt sich hier wieder. Wie ging es denn euch damit eigentlich?
Es hat halt dazu gepasst, ne? Also einfach zum Stil, wie der Film erzählt wird, hätte es, glaube ich, nicht so gut gepasst, wenn du so eine zentrale Hauptfigur hast, der die Handlung so hinterher folgt, ne? Von daher habe ich damit kein Problem. Was mir gefallen hat, war, dass sie für die Frau, also es gibt eine Wissenschaftlerin und drei Wissenschaftler, und dass sie für die Frau eben jetzt nicht die hübsche Blonde, was weiß ich was genommen haben, sondern eine Frau im mittleren Alter, rüstig, jetzt nicht unbedingt die Traumfrau, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass sie da wirklich gesagt haben, okay, wir wollen das realistisch halten, wir wollen jetzt niemanden, der jetzt irgendwie der super Hingucker ist. Fand ich eine schöne Entscheidung von dem Film auf jeden Fall.
Weil Wissenschaftlerin generell nicht gut aussehen. Aber, ich weiß, was du meinst. Das fand ich aber auch gut. Also mal so atypisch zu besetzen. Ne?
Ja.
So eine Hemdsärmelige, die auch total cool, fand ich, rüberkommt auf ihre Art und Weise. Die schon von wegen, ja, jetzt darfst du hier eine Weile nicht rauchen. Dann merkst du schon, oh, die Laune ist im Keller.
Ja, ja
super. Genau. Ja, und von Anfang an auch gesagt hat, so, ich komme nicht mit. Was wollt ihr denn überhaupt? Verpisst euch so ungefähr. Ja. Und die dann einfach stehen geblieben sind und sich dachten so, jetzt komm doch mit. Und dann am Ende so, ja, ich komme mit, alles klar.
Und wie war es für dich?
Ich habe da tatsächlich nie eine Kritik dran gehabt. Ne? Bei Formicula habt ihr es ja auch schon mal gesagt gehabt, es passt einfach tatsächlich, da gebe ich euch recht. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr, vielleicht hätte das aufgebrochen, das, was ihr jetzt schon gesagt habt am Ende, dass das so ausläuft, ne? Wenn die ein bisschen mehr miteinander noch agiert hätten, außer von wegen, oh, ich glaube, wir müssen mal Pause machen und oh, du hast deine Vorschriften nicht eingehalten. Ne? Mehr Interaktion gibt's ja eigentlich gar nicht. Vielleicht hätte das nochmal aufgebrochen und am Ende gibt's ja dann tatsächlich die Situation, ich glaube, wir spoilern jetzt einfach, also
Haben wir
die ganze Zeit schon gemacht, das tut uns leid. Mein Film ist 50 Jahre alt, das tut uns leid.
Ich wollte das Film dir Blut nicht erwähnen, du haust das einfach raus. Jetzt aber egal.
Sorry. Genau, am Ende muss er dann ja quasi das Level nochmal wechseln, weil es gibt dann wirklich die Situation, dass ein Siegel gebrochen ist und quasi dann die Anlage hat einen atomaren Sprengkopf und der soll gezündet werden. Vorher wird aber bekannt gegeben, dass diese kristalline Struktur tatsächlich davon lebt, so viel Energie zu fressen und würde sich quasi überall verteilen. Und er muss ja dann von der einen Ebene auf die andere klettern. Weiß nicht, vielleicht hätte man das nochmal irgendwie anders machen können oder müssen. Also klar, das ist ein bisschen actionreich oder so, aber tatsächlich endet es ja dann damit. Und das Einzige, was dann noch kommt, ist die Erklärung, ja, Silberjudit, ne? Haben wir jetzt, wir haben es regnen lassen, beziehungsweise irgendwie so, haben das in die Atmosphäre gestreut und jetzt ist alles weg. Genau, also das kann ich schon irgendwie sagen, da hätte ich mir persönlich vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht, aber Frage ist halt was, ne?
Ja, aber das ist ja auch die große Kunst von so einem Film und ich finde halt auch, wenn du viel willst und viel ablieferst und der Film liefert sehr gut ab in seiner ersten Hälfte, dann steigen ja auch die Ansprüche. Also bei dem Formicula war es da am Ende, völlig d'accord mit dem Finale, wenn die da einfach Ameisen irgendwie in der Kanalisation mit dem Feuer, mit dem Flammenwerfer machen. Weil, hey, was willst du von so einem Film erwarten? Der holt, macht alles richtig. Hier ist halt eine andere Baustelle. Also deswegen ist es halt immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Mm. Wenn man jetzt auf Punkte gehen würde, hätte Formicula bei mir sogar ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Film. Also deswegen ist halt immer schwierig. Ne? Ich denke, hier hängen die Trauben einfach viel höher. Und dann musst du am Ende dir vielleicht auch ein bisschen mehr einfallen lassen. Mm. Als dann so ein sehr, wie ich finde, sehr generisches Ende, was einfach enttäuscht im Vergleich zu dem, was du hättest machen können.
Ja. Aber der Weg dahin ist halt großartig.
Der Weg dahin? Ja, beschreibe ich ja nicht. Das ist alles cool. Nur irgendwann ist der Weg auch, ja, auch so ein bisschen von der Regierung, also nicht von der Regierung, aber auch so ein bisschen begradigt für viel Geld und hätte anders aussehen können, meiner Meinung nach. Ja. Und wie gerade hinten scheißt die Ente. Deswegen ist es einfach so, wenn dich ein Film so ein bisschen mit so einem, ach, na ja, entlässt, das ist oft ein Problem. So.
Mhm. Was man nochmal einwerfen muss, ist, glaube ich, der Film war auch für Oscars nominiert, für 2 Stück tatsächlich. Und zwar einmal der beste Schnitt und beste Art Direction. Und ich glaube, das habe ich vorhin nochmal aufgeschrieben gehabt, als ich den Podcast vorbereitet habe. Ich glaube, wenn du den Film heute ein bisschen moderner, klar, aber 1:1 fast quasi in seiner Erzählart, in die Kinos bringen würdest, der würde vielleicht nicht mehr so ein großes Publikum finden, aber ich glaube, er würde immer noch richtig gut funktionieren, ehrlich gesagt.
Das denke ich auch.
Kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also im Gegensatz zu dem Formicula, weil du mir sagst, wenn du in die Kinos bringst, geht halt nicht mehr. Mhm. Und der eben, weil er ja gar nicht so auf irgendwelche riesige Effekte setzt, sondern einfach über das Erzählerische geht, ja, das geht. Es gibt ja heute auch immer noch solche Filme. Also im Prinzip kannst du den fast 1:1 so übernehmen.
Ja. Ja, vor allen Dingen könnte man das ja noch größer machen. Ich meine, da ging es ja nur um so eine Kleinstadt, ne? Vielleicht könnte man das einfach ein bisschen größer machen. Ich denke da immer an den Anfang von Stephen Kings, wie heißt das, The Strain, ne? Nee, kommen wir jetzt gerade nicht drauf. Mit dem Virus quasi, wo das Virus sich
The Stand.
The Stand.
Ach, ja, genau. The Stand.
Ne, da ist das ja auch so gibt es ja auch ein Labor quasi und die versuchen ja auch, ja, ne? Und so in der Art könnte man das natürlich auch machen. Wir kommen ja auch auf Phase 4 nochmal zu sprechen, hatten wir ja vorhin angekündigt. Weil da gibt es ja auch so eine Laborsituation, in dem Fall aber eher so eine Belagerung. Hier ist es ja eine Belagerung von einem Virus, der aber an der Oberfläche ja gar nicht aktiv mehr ist. Deswegen fehlt da vielleicht auch diese Bedrohungslage nochmal. Bei Phase 4 wiederum hast du ja nochmal diese Bedrohungslage durch Ameisen, die quasi da auch gegen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kämpfen. Dann, ne?
Ja, das macht für dich auch den großen Unterschied zu einem Phase 4 aus, weil der hat eine, obwohl er auch sehr nüchtern ist, sehr viel über diese Sachlichkeit geht und ja jetzt, was man jetzt vielleicht von so einem anführungsstrichen Tierhorrorfilm erwarten würde, gar nicht diese Action- oder Gewaltszenen hat. Aber der hat immer so eine ganz konstante und auch akute Bedrohung, die manchmal gar nicht so greifbar ist, aber die immer da ist. Und ich finde, auch das fehlt dem so ein bisschen.
Mhm.
Also im Vergleich dazu ist Phase 4 halt ein absoluter Nägelkauer ab einem gewissen Punkt. Und das hat der halt nicht. Und der hat auch, der wirkt, obwohl er kleiner ist, was das angeht, weil hier nicht automatisch irgendwie die Welt durch einen tödlichen Virus bedroht ist oder durch einen eventuellen Atomkrieg, wenn man jetzt mal guckt, wie die das vielleicht hätten vereiteln können, ist der wesentlich apokalyptischer, auch wie der endet.
Das stimmt.
Die Chance verpasst eben dieser Film auch.
Heißt ja eigentlich, dass wir Phase 4 mal besprechen müssen.
Ja, wird bestimmt kommen.
Gerne.
Den würde ich auch mal gerne wieder gucken. Genau, ich glaube, wir haben schon alles durchgesprochen, weil den Film lässt sich so ganz stark in so Kategorien zusammenfassen, was er so beinhaltet. Ne? Der geht zwar lange, aber von diesen Zusammenfassungen her, ne, ich meine, wir haben diesen wissenschaftlichen Aspekt, wir haben am Anfang diese Inszenierung dann, wir haben danach, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran arbeiten und dann die Enthüllung. Mehr ist es ja am Ende tatsächlich nicht, nur dass er...
Genau, weil er sich auch lange mit Sachen aufhält. Das ist ja auch so, also ne, gerade dieser wissenschaftliche Part, der ist so lang, dass man es halt kurz zusammenfassen kann, rein theoretisch. Ne? Ist einfach so.
Ja, was wir am Ende, ich meine, wir sind ja jetzt eben Spoilerbereich. Ne? Also,
hau raus.
Was sich halt am Ende rausstellt, ist halt, dass diese Sonde natürlich gezielt nach außerirdischem Leben gesucht hat, um es für Kriegsführung eben nutzbar zu machen. Das ist ja wieder so ein bekanntes Motiv, das wir haben, dass, ich sag mal, die Bedrohung oder dieser potenzielle Untergang der Menschheit wieder selbst hergestellt ist. Das ist kein Zufall, sondern wir sind selbst schuld an unserem Schicksal. Und das haben wir ja auch einen lustigen Aspekt am Ende. Naja, lustig vielleicht, falsches Wort. Aber den interessanten Aspekt ist, wir kriegen ja sehr viel von dieser Basis mit und welche Schutzmechanismen es gibt, um das Virus oder das Bakterium oder wie man es auch nennen möchte, einzudämmen. Ja? Und am Ende ist eben die Technik letzten Endes eine Gefahr. Weil wenn dieser Eindämmungsmechanismus funktioniert, wie er soll, dann würde erst die richtige Problematik eintreten. Ja, also dieses so indirekt haben wir da wieder Technik wird zur Gefahr für die Menschheit mit drin.
Ja, ja, deswegen passt er ja auch super in diesen Kontext der 70er Jahre Science-Fiction-Filme. Ja, und generell eben, wie das Kino damals auch in Hollywood oftmals war. Es war ja nicht nur Science-Fiction, das waren ja auch, ich sag mal, diese klassischen Polit-Thriller, die ja auch in so eine ähnliche Richtung gingen. Also immer so dieses kritische Hinterfragen, wie richten wir uns selber quasi zugrunde oder was passiert da im Hintergrund, wer ist die wahre Bedrohung im Prinzip. Ne?
Ja.
Und der Film endet ja auch wieder damit, wie bei Formicula, dass so die Frage gestellt wird, sind wir auf die nächste Katastrophe gut vorbereitet, so in der Art? Ne, also er macht ja auch wieder diesen Punkt auf von wegen, ah, das war jetzt mal ein Schuss vom Bug, die nächste Katastrophe wartet um die nächste Ecke, so ungefähr. Ne?
Ja.
Ja, ist ja auch so. Also das ist ja auch heutzutage noch so, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall. Was ich nochmal erwähnen möchte, ist mir gerade noch eingefallen, abseits von dieser ganzen Inszenierung und der Technik und sowas, diese Anlage und vor allen Dingen die Computersysteme, die da dargestellt werden, die sind schon so ein bisschen für die 70er Jahre so ein bisschen in die Zukunft gedacht, ehrlich gesagt. Ne? Weil die haben ja dann auch diese Vergrößerungsmechanismen und der Computer analysiert total schnell und sowas alles. Die Anlage war ein bisschen wahnwitzig günstig. Irgendwann am Anfang wird mal gesagt, wie teuer sie war, weil dann gibt es so eine kleine Debatte quasi, wie diese Anlage gebaut werden soll. Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich dachte mir so, okay, ist ein bisschen sehr günstig tatsächlich. Aber das fand ich cool, ehrlich gesagt. Und das funktioniert auch heute noch. Deswegen hatte ich diese Frage auch gestellt gehabt, ne? Weil was ist, wenn du den heute einfach so rausbringen würdest, nur ein bisschen angepasst vielleicht? Dann bräuchtest du auch in der ganzen Geschichte von der Analyseverfahren und sonstiges auch gar nicht so viel ändern, ehrlich gesagt.
Stimmt, da hast du recht. Ja. Ja, klug nach vorne gedacht sozusagen, ne? Oder mit sehr viel Weitsicht. Aber das zeichnet ja auch gute Science-Fiction dann eben auch ein bisschen aus. Oder Science-Fiction, wo man sich auch wirklich Gedanken gemacht hat. Und Gedanken gemacht hat man sich hier auf jeden Fall. Also,
ja.
Der Michael Crichton hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel recherchiert, um das eben so zu beschreiben, wie er es tut. Also dafür auf jeden Fall Respekt. So viel Arbeit machen sich viele nicht. Die sagen halt, ja, Science-Fiction, Zukunft, irgendwas mit Computern und das passt schon. Ne?
Ja. Gut. Habt ihr noch was ihr gerne mit raushauen wollt?
Wollen wir noch kurz auf den Affen eingehen?
Ja.
Okay, was genau?
Mach gerne.
Habt ihr das nicht mitgekriegt? Oder der Affe, der stirbt, also es gibt einen Affen in einer Szene, der im Film stirbt und die Szene wurde in Wirklichkeit so gedreht, das ist schon heftig, dass diesen Affen, der wurde quasi mit CO2 erstickt in Wirklichkeit und danach wiederbelebt.
Ach krass.
Für diesen Film, das ist heftig. Also wenn man das weiß, dann wirkt diese Szene auch nochmal viel krasser, weil dieser Todeskampf, der sieht schon heftig aus, ja.
Aber stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber du hast recht, das sieht schon krass aus, ja.
Ich lache jetzt, aber das ist schon heftig, ja, für einen Film sowas zu bringen, ne?
Ja.
Jetzt, wo du sagst, ich habe auch gedacht, der ist krass trainiert. Also ich hätte nie gedacht, dass die den wirklich irgendwie, das ist ja.
Nee, ich hatte mal gelesen, dass der wohl in so einem abgeriegelten Raum war und die haben CO2 eingeführt und haben ihn damit quasi erstickt und dann wiederbelebt. Und das wäre, wenn ich mich recht erinnere, sogar mit irgendeiner Tierschutzorganisation so abgesprochen gewesen. Sie durften das aber nur einmal machen, kein zweites Mal. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich das noch richtig auf die Kette kriege gerade. Aber wenn das so ist, ist es schon heftig, ne? Also
nur einmal reanimieren ist okay für die Tierschutzgesellschaft, finde ich gut, ne?
Heftig, weil gerade wenn man überlegt, ne, es ist ja, also es ist bei jedem Tier schlimm, aber ein Affe ist ja nochmal bei Menschen näher, was so die kognitiven Fähigkeiten angeht. Ich weiß nicht, ob da dieser Todeskampf muss ja schon so unglaublich krass für so ein Tier sein, das überhaupt nicht versteht, was da gerade abgeht. Also das ist, der hat ja wirklich gedacht, der Affe, er stirbt in dem Moment.
Gut, dass sich heute Dinge in Hollywood geändert haben, ne?
Also das ist wirklich schon harter Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Wäre natürlich heute völlig undenkbar. Also ich meine, heute verwendest du ja kaum noch echte Tiere überhaupt für einen Dreh. Mhm. Was ja auch okay finde. Ich meine, wenn scheiße aussieht, ist schade, aber besser so, als wenn da irgendwie Tiere vor die Kamera gezerrt werden, die da keinen Bock drauf haben. Von daher, okay. Aber das ist echt harter Tobak, wusste ich nicht.
Ja, krass, ey. Gut, mit dem krassen Stück würden wir, glaube ich, am Ende sein. genau, vielleicht nochmal die Frage, wem würdet ihr den Film empfehlen? Was würdet ihr sagen?
Ich würde dem Jumik.
Grüße gehen raus an Jumik, ja.
liegt daran, ich weiß, dass Jumik so sehr so technische Filme mag, eben Filme, wo, also Science-Fiction-Filme, wo die Science im Vordergrund steht. Hm. Und ich glaube, für solche Leute ist der Film super geeignet. Jemand, der einfach nicht so viel mit der Fiction anfangen kann, aber einfach so, was wäre, wenn, so Szenarien mag. Hm. Ja. Ich würde sagen, für solche Leute.
Ja, ich würde auch sagen, also es ist nichts für den geselligen Filmabend mit Freunden, also kommt auch an, was für Freunde man hat, aber so im Allgemeinen mit so durchschnittlichen Filmschauern, man sagt, das ist, glaube ich, dann eher nichts, weil man ja auch sehr aufmerksam zuschauen muss. Mhm. Ich würde ihn halt auch wirklich Leuten empfehlen, die vielleicht so eine Affinität auch zu Wissenschaft haben, zu Technik und die auch auf diesen Erzählstil ein bisschen anspringen. Ich würde ihn grundsätzlich jeden Leuten empfehlen, die eine Affinität zum Science-Fiction-Kino haben, weil ich finde, den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben oder es zumindest ausprobieren, ob das was für einen ist. Weil die Qualität hat er einfach.
Jo.
Ja, und auch filmhistorisch ist der auf jeden Fall relevant.
Ja.
Okay, da kann ich mich tatsächlich nur noch anschließen. Außerdem bin ich so ein Mensch, deswegen habe ich ihn ja auch geguckt, deswegen mag ich ihn ja. sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon sagen wollen, welchen Film wir als nächstes besprechen. Das müsst ihr mir mal kurz reinwerfen.
Wir könnten es durch die Blume sagen.
Ja, dann versuch's mal.
Nur ein toter Bug ist ein guter Bug.
Gut, ich glaube,
das war ja subtil.
Das war sehr subtil tatsächlich. Ich hätte irgendwie gesagt, wie willst du jetzt einen Knopf für eine Atombombe drücken oder sowas, aber ich glaube, das versteht auch jeder. Gut, genau, damit wären wir tatsächlich am Ende. Ich fange mal an quasi. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film kennt oder ob ihr jetzt Bock habt, mal reinzugucken. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und viel Spaß dann mit der nächsten Folge, die hoffentlich dann auch bald kommen wird. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe ab an Jacko.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Hat sehr viel Spaß gemacht. Diesmal konnten wir Thomas auch sehen. Das ist auch mal was Nettes. Ne? Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder zuhört. Vielleicht ist bis dahin ja auch mal der erste Cast online. Wir gucken mal, wie das ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Danke an meine beiden Gesprächspartner und live long and prosper.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.